Herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um in dein Leben und in deine Leiterschaft zu investieren. Denn wenn der Leiter besser wird, profitieren alle, du und die Leute um dich. Diesmal geht es um gesundes Selbstvertrauen und ich möchte dir einige Dinge weitergeben, die mir geholfen haben, zu einem gesunden Selbstvertrauen zu finden.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
Ja, heute sprechen wir über das Thema Leiten mit gesundem Selbstvertrauen. Ganz offen gesagt, ich bin sehr christlich geprägt worden und der Begriff Selbstvertrauen war eigentlich einer, der immer sehr, sehr verpönt war. Du sollst nicht dir vertrauen, du sollst Gott vertrauen und gerade als christlicher Leiter geht es ja um Gott in unserem Leben und nicht um uns selbst. Und Selbstvertrauen ist das nicht so die erste Stufe vielleicht von Überheblichkeit und Stolz. Und dann gibt es ja auch diese vielen Bibelstellen, die davor warnen, dass man irgendwo stolz wird oder unabhängig von Gott sein Leben gestaltet. Jemand sagte mal, ja, aber Hesekiel 28 spricht, glaube ich, davon irgendwo, Satan hat auf sich selbst vertraut, wollte größer sein als Gott und dann ist er gefallen. Und sagt man nicht auch im Volksmund, Hochmut kommt vor dem Fall. Übrigens ist nicht nur im Volksmund, sondern dieser Vers steht wirklich in der Bibel in Sprüche Kapitel 16. Aber ich habe auch festgestellt, dass wenn man eben sehr, sehr unsicher ist, dass man kaum gut leiten kann. Ich selbst bin durch Zeiten in meiner Leiterschaft gegangen, wo ich mich sehr, sehr unsicher gefühlt habe, an mir gezweifelt habe, an meinen Entscheidungen gezweifelt habe, an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe, am richtigen Ort zu sein, daran gezweifelt habe. Und ich habe dann festgestellt, dass das eigentlich sich sehr negativ geäußert hat. Und zwar habe dann eher auch gekniffen, wenn es um Entscheidungen ging, bin denen ausgewichen und wollte einfach keine Fehler machen, war so wie ein Leiten auf rohen Eiern. Kurz, ich war so ein bisschen wie in meinem Handeln gelähmt. Aber man kann wirklich sagen, also genauso wie vermutlich überhebliches Selbstvertrauen destruktiv ist auch ein mangelndes Selbstvertrauen. Das ist ja kaum der Wille Gottes, dass Menschen aus Zweifeln, aus Unsicherheiten heraus leben oder dann auch leiden. Es ist interessant, dass die Bibel uns eigentlich einige Hinweise gibt, dass Gott uns helfen will, stark zu sein. Ich denke nur an Epheser 6, sprich die Waffenrüstung davon, hey, seid stark und seid stark in Gott, in der Macht seiner Stärke. Und ja, die Frage ist jetzt, ja, was gilt denn oder wie ist das mit dem Selbstvertrauen? Was ist auch von Gott her gut und gesund und was ist es nicht? Und wie entwickelt man das auch? Ich habe auch festgestellt, dass wenn wir kein gesundes Selbstvertrauen entwickeln, geschieht Folgendes. Dann werden wir entweder passiv in unserer Leitung, weil wir wollen keine Fehler machen, wir vertrauen unsere Einschätzung nie, wir sind total abhängig von der Meinung von anderen Menschen. Oder das andere geschieht, dass Menschen dann wegen ihrer inneren Unsicherheit dann überdominant eben auch leiten und ihre eigene Unsicherheit versuchen zu verbergen, eigentlich hinter einer vermeintlichen Stärke, die sie gar nicht besitzen. Und das ist übrigens ein Thema in sich. Was geschieht, wenn jemand in eine einflussreichere Position kommt? Ich habe gesehen, bei denen, die ein gesundes Selbstvertrauen haben, die haben sich in ihrem Wesencharakter nicht verändert. Ich habe gesehen, bei anderen, die schon mit einem Defizit in ihrer Rolle waren, wenn sie dann irgendwo in eine Leitung gekommen sind, haben sie sich manchmal plötzlich fundamental verändert. Und Menschen, die sie geleitet haben, haben dann auch manchmal gelitten unter ihrer Leiterschaft. Darum ist das Thema so wichtig. Und ich möchte uns ein paar Dinge weitergeben, die mir geholfen haben. Ohne Zweifel das Erste, das ist, dass wir lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern einfach mal auf Gott zu setzen. Echte Weisheit in unserem Leben beginnt ja mit dieser Ehrfurcht vor Gott. Worum geht es? Wer meint, er könne selbst, er könne unabhängig leben und leiten? Ich glaube, der hat das Menschsein gar nicht verstanden. Gott hat uns nie so geschaffen. Und das ist ja eigentlich das Wesen von dem, was wir Bekehrung nennen. Wir kehren um zu Gott, wir erkennen, ich allein, ich schaffe es nicht, ich allein, ich brauche Erlösung auch von Kräften in mir und ich wende mich Gott zu und ich erlebe dort in der Gemeinschaft mit ihm eine Befreiung auch, neue Kräfte werden in mir wirksam und vor allem ich bekomme eine Beziehung der Liebe. Der Liebe zu Gott, eine Beziehung auch, wo ich mich von Gott getragen weiß. Für mich der absolute Augenöffner war Folgendes. Ich war in meinem Leben in einer schwierigen Zeit, wo ich mich hätte entscheiden müssen, was soll ich tun, das eine oder das andere. Und ich dachte einfach, oh Gott, gib mir ein Zeichen vom Himmel. Bitte, bitte leite mich, bis mir Gott einmal wirklich so durch einen Impuls einfach sagte, Matthias, was denkst du, wer ist mehr an deinem Leben interessiert, du oder ich? Dann habe ich kurz nachgedacht und Gott stellt mir immer wieder so Fragen und meistens sind die Antworten sehr einfach darauf, aber auch oft herausfordernd und mir wurde es sofort klar in dem Moment, wenn Gott mich so liebt, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, wenn irgendeiner ein Interesse an meinem Leben hat, dass es vorwärts geht, dass der Plan von ihm in meinem Leben verwirklicht wird, dass ich das tue auf dieser Welt, was auch etwas bringt, dann wird Gott daran gelegen sein, eben mich auch richtig zu leiten. Da bin ich enorm entspannt und ich denke, das ist so der Kern von dem Vertrauen, weil dann weiß ich, egal, auch wenn ich mal daneben haue, Gott wird daran arbeiten, mich wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Fairerweise muss man sagen, solange natürlich auch mein Herz offen ist und ich mich nicht irgendwo in eine Sache, ich sage mal, falsch reinmanövriere und gar nicht hören will, wenn Gott in eine andere Richtung gehen will. Aber mit einem offenen, korrekturbereiten, lernbaren Herzen muss ich sagen, ja, dann an Gottes Gnade ist alles gelegen. Setz dein Vertrauen auf Gott. Das Zweite ist, dass du dein Vertrauen eben auch in deine Einzigartigkeit investierst. Setz dein Vertrauen wirklich darauf, dass du einzigartig bist. Und das sagt uns auch die Bibel an wiederholten Stellen. Du wurdest geschaffen im Bilde Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott viel an uns denkt. Und der Psalmist sagt auch, dass wir wunderbar geschaffen sind. Kein Mensch ist wie du. Kein Mensch hat die gleichen Fingerabdrücke wie du. Kein Mensch hat dieselben Augen wie du. Du bist schon körperlich auch einzigartig geschaffen. Und ist interessant, der Psalmist, der darüber nachdenkt, für den ist das wie eine Offenbarung. Und er sagt, das ist ja wahr. Du hast mich einzigartig, du hast mich wunderbar gemacht. Und wenn wir erkennen, dass es Gott ist, der uns so gemacht hat, macht uns das ja nicht überheblich, sondern es macht uns dankbar. Dankbar, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Was für ein Vorrecht und zugleich was auch für eine Verantwortung, sagt jetzt auch noch theologisch, dass wir wirklich wieder zu dem werden, wozu Gott uns ursprünglich auch geschaffen hat. Oder wie es die Bibel auch sagt, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und diese Einzigartigkeit, die ist sehr umkämpft, und zwar durch verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir uns vergleichen mit anderen. Und das ist, denke ich, eine der größten Gefahren, sich zu vergleichen mit anderen. Und die Gefahr ist darin, dass wir nicht das werden, was wir sind in unserer Einzigartigkeit. Wir versuchen dann, jemand anderes zu sein. Und das bringt nichts als Leiter. Ich möchte fast so sagen, entdecke, wer du wirklich bist und werde die beste Version von dir selbst und nicht von jemand anderem. Also hab Mut, ein Original zu sein. Mir wurde das so bewusst, als ich vor über 20 Jahren hier die Leitung der Gemeinde übernommen haben, kamen immer wieder Leute und sagten, ja, Matthias, da bist du so ähnlich wie dein Vorgänger. Und andere sagten, du bist gar nicht so wie dein Vorgänger. Und für mich war das immer wieder eine gute Herausforderung zu sagen, ich muss nicht sein wie mein Vorgänger. Ich muss mich auch nicht bewusst distanzieren von dem, wie er gewesen ist. Ich bin Matthias und mit dem, wie ich bin, so will ich eben auch leben. Und das will ich auch sein in meiner Persönlichkeit. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht positiv entwickeln sollen in unserer Persönlichkeit. Ich achte in meinem Leben diesbezüglich immer so etwas auf zwei Dinge. Ich weiß, es gibt gewisse Dinge, da bin ich gut drin. Ich gehe gerne auf Menschen zu, begrüße gerne Menschen, ich connecte eigentlich sehr gut schnell auch mit Menschen. Und das ist etwas, das liegt mir auch. Es gibt auch andere Dinge in meiner Persönlichkeit. Meistens, viele sagen von mir, ich bin ein eher fröhlicher Mensch. Ein Gemeindeleiter sagte mir, Matthias, das Wichtigste, was ich von dir lerne, ist irgendwo dein Optimismus und so. Aber ich denke, vieles von dem habe ich einfach auch bekommen von Gott. Und diese Dinge möchte ich auch nutzen und einsetzen. Andererseits weiß ich aber auch, wo ich in meiner Persönlichkeit, wo ich wachsen muss. Ich habe einerseits viel Geduld eigentlich mit Menschen und auch mit Situationen. Mehr Geduld als viele andere habe ich auch festgestellt. Aber ich habe dann auch festgestellt, wenn die Geduld bei mir erschöpft ist, dann geht es dann von 0 auf 100. Und ich merke dann, löst es dann etwas alt bei mir aus, wo ich merke, Matthias, da musst du Sanftmut lernen. Das ist so ein Punkt in meinem Leben, wo ich am Lernen bin. Auch, ich denke, auch noch gezielter Ja zu Dingen zu sagen und Nein zu gewissen Dingen zu sagen, da bin ich nach wie vor am Lernen. Oder mein Umfeld, auch wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin, immer noch wahrzunehmen. Mir wurde auch schon vorgeworfen, Matthias, manchmal bist du so in deinen eigenen Gedanken, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, was um dich läuft. Und das stimmt. Und das ist ein Punkt, da muss ich immer wieder darauf Acht geben, sei es in der Familie und manchmal eben auch im Dienst. Also, du bist einzigartig. Das Dritte ist, dass du deine Gaben wirklich auch entdeckst, nutzt und entwickelst. Auch das gehört zu einem gesunden Selbstvertrauen. Gott hat dich mit Gaben und Begabungen geschaffen, die nun mal in deinem Leben sind. Und die Frage ist nicht, gibt es andere, die noch besser sind? Die Frage ist, was hast du? Kein Mensch ist wie du. Und im Psalm 8 spricht die Bibel davon, dass Gott den Menschen etwas niedriger gemacht hat wie sich selbst. Und natürlich wird auch auf Jesus und so weiter, wird das dann noch ausgelegt, dieser Psalm. Aber hier spricht es in erster Linie zunächst einmal einfach von uns Menschen. Und das ist wirklich gewaltig. Das heißt, in unserem Leben stecken Talente und Gaben und Fähigkeiten. Nun, ist so eine Sache. Das kann einem auch zu Stolz verleiten. Wenn ich denke, hey, kann, sagen wir jetzt gerade auch die Prediger oder so, hey, stellt mich auf die Bühne, ich liefere ab, ich zeige schon, hey, kann die Leute begeistern und so. Da muss man sehr vorsichtig sein, das kann in eine falsche Richtung gehen, wo man Stolz entwickelt, eine falsche Selbstsicherheit, weil ich meine, wenn ich die Bibel richtig verstehe, unsere Gaben sind nicht dazu da, damit wir scheinen, sondern damit wir den zum Leuchten bringen, in dessen Namen wir wirklich sprechen. Und auch wenn du in einem säkularen Betrieb unterwegs bist und dir gelingen Dinge wirklich gut, denk daran, dass du Dinge kannst und Gaben hast, das verdankst du nicht einfach dir selbst. Wie viel, sag mal ganz ehrlich, wie viel von deinen Begabungen, die du hast, hast du dir selbst gegeben? Du wirst feststellen, keine einzige Gabe, die du hast, hast du dir selbst gegeben. Alles empfangen, alles bekommen. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, dann macht es uns einfach dankbar. Dankbar, dass unser Gott uns eben auch befähigt hat, gewisse Dinge zu tun, einen Beruf zu erlernen, gewissen Dingen wirklich eben auch gut zu sein, Erfolg zu haben. Und spätestens dann, wenn du dir was Großes einbildest und dann jemanden kennenlernst, der wirklich besser ist als du, dann entthront es dich und warum nicht vorher schon Dankbarkeit und Bescheidenheit wirklich auch zeigen. Sag mal so, mit Dankbarkeit drückst du aus, dass nichts, aber auch gar nichts in deinem Leben, das du wirklich besitzt, dass du es einfach von dir selbst hast, sondern dass es dir gegeben wurde. Und bestenfalls, ja, hast du es weiterentwickelt, aber du hast aufgebaut auf dem, was du bekommen hast. Denk daran, deine Gaben, die du hast, die sind dazu da, dass sie ein Segen sind. Ein Segen für andere Menschen, ein Segen für die Gesellschaft, ein Segen für Bereiche, in denen du Einfluss nehmen kannst. Und ich möchte dir deshalb auch immer wieder in Erinnerung rufen, nutze deine Gaben nicht in erster Linie, um Ruhm, Ehre oder Besitz zu erwerben, sondern nutze dein Leben, um diese Welt zu einer besseren Welt zu machen. Ich würde es so sagen, im biblischen Sinn, Gottes Absichten zu verwirklichen, die frohe Botschaft von Jesus eben auch zu leben und in unser Umfeld auch zu bringen. Und deine Gaben, ja, wo entwickelst du die am besten? Am besten dort, wo du bist. Viele Menschen haben riesige Träume für ihr Leben. Ich möchte dir Mut machen, dort, wo du bist, sei treu, entwickle dort deine Gaben. Und Gott hat verheißen, wenn du treu bist im Kleinen, er wird dich über mehr setzen. Und die Ambition darf man durchaus auch haben. Aber fange nicht damit an, sondern fange damit an, treu im Kleinen zu sein. Wer im Kleinen gewinnt, übrigens geht bis hin zu Beziehungen und Familie, der wird auch im Großen gewinnen können. Deine Gaben, freu dich daran, an dem, was du kannst, lerne sie kennen. Da gibt es x verschiedene Tests auch und Möglichkeiten, wie man diese Gaben kennenlernen kann. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, vertraue darauf, dass deine Begabungen permanent sind. Das war für mich so ein Augenöffner. Ich möchte dir ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Das kannst du gut übertragen, auch egal auf die Begabungen, die du in deinem Leben hast. Aber ich habe so oft, bevor ich gepredigt habe, habe ich gezweifelt, habe gedacht, oh, wird es mir wohl gelingen? Und bin da mit so einem Zweifel auch oft in den Dienst gegangen, Unsicherheiten, gelingt es mir wirklich, das so rüberzubringen, gelingt es mir logisch auch zu argumentieren, gelingt es mir, Gott alle Ehre zu bringen, gelingt es mir, die Menschen zu gewinnen dafür. Und es sind so viele, viele Dinge, und manchmal nur ein bisschen Lampenfieber. Und eines Tages habe ich empfunden, dass Gott mich zurechtwies, gerade durch diese Bibelstelle, die Bibel sagt, Gottes Begabungen oder Gaben können ihn nicht gereuen. Ich glaube, das dürfen wir ungeniert auch übertragen auf die Begabungen, die auch Gott uns gegeben hat. Die wird er nicht einfach wegnehmen. Im Gegenteil, er hat eine Leidenschaft für uns, dass wir diese entwickeln. Und als ich das begriffen hatte, merkte ich, ich bete ja auch völlig falsch. Und heute bete ich nicht mehr, oh Gott, gib mir das Gelingen, hilf mir in der Predigt, das werde ich ja sowieso schon tun, sondern Matthias, geh hinein in der Gewissheit, Gott ist mit dir, bitte ihn lieber darum, dass dein Herz offen ist, dass du dich führen lässt von Gott, dass du das Wesen von Gott irgendwo, seine Freude, seine Liebe, seine Anteilnahme, sein Ernst, dass du das ausstrahlen kannst. Und ich habe gemerkt, dass andere dafür sorgt Gott schon. Warum? Weil seine Gaben in unserem Leben permanent sind. Und wenn wir darin leben und dienen, dann dürfen wir hundertprozentig auch wissen, der sie uns gegeben hat, wird uns auch befähigen, darin zu leben und sie zu nutzen. Und ganz am Schluss möchte ich noch sagen, lass dein Selbstwert denken, lass es so auch verändert werden, in dem Sinn, dass du bescheiden bleibst. Und es ist mir sehr wichtig, diesen letzten Punkt zu machen. Ja, freu dich an dem, was du hast. Freu dich an deiner Einzigartigkeit. Setz dein Vertrauen auf Gott. Er ist treu. Und trotzdem bleibe bescheiden. Ich weiß nicht, ob das einfach eine europäische Tugend etwas ist oder christliche Tugend. Aber mal ganz ehrlich, wer wird sich nach deinem Tod noch an dich erinnern? Das werden vielleicht, klar, deine Nächsten sein, vielleicht deine Kinder, Großkinder, Urgroßkinder, aber spätestens nach 3 bis 4 Generationen wirst du vergessen sein auf dieser Erde, egal wie dein Name geheißen hat. Oder okay, Martin Luther, okay, lass ich gelten, große Reformatoren, aber die allermeisten von uns, wir werden das nicht sein. Wir werden vergessen sein. Ganz offen gesagt, ich weiß nicht mal, wie mein Urgroßvater oder Urgroßvater, wie der hieß. An meinen Großvater kann ich mich noch erinnern, der hieß Hermann, toller deutscher Name, aber Urgroßvater, Blank Space, keine Ahnung, wer das war. Und es bringt nichts, sich auf dieser Welt einen großen Namen zu machen. Und wer andere beeindrucken will, der tappt automatisch in die Performance-Falle. Und diese Falle ist ein harter Lehrmeister. Bescheidenheit kommt aus dieser Demut, dass unser Leben endlich ist und dass ja, wir uns einsetzen können in unserer Zeit, aber dass wir auch irgendwann vergessen sein werden. Außer bei Gott. Und das hilft dir auch. Ich möchte dir ganz kurz sagen, warum. Erstens, es hilft dir, diese Bescheidenheit im Feedback von anderen Menschen. Lass mich dir kurz erklären, was ich meine. Wenn du innerlich eine Bescheidenheit hast, auch in Bezug auf dich, auf deine eigene Person, geschieht Folgendes. Wenn du hart kritisiert wirst, dann wird es dir in deinem Leben nicht so schnell den Boden unter den Füßen wegziehen. Warum? Du hast dir sowieso nie groß auf etwas auf dich eingebildet. Und wer sich nichts groß auf sich einbildet, bei dem kann auch nicht viel zerstört werden. Ich habe mir angewöhnt, wenn harte Kritik kommt, sage ich mir das Erste, niemand kann mich umfassend beurteilen. Das kann wirklich nur Gott. Aber ich versuche, einen Nutzen aus der Kritik zu ziehen, mir zu sagen, okay, gibt es etwas, was ich aus der Kritik lernen kann? Etwas, wo Matthias besser wird, sei es in seinem Charakter oder in der Art und Weise, wie er Dinge tut. Und übrigens, Kritik hat mich auch vieles gelehrt, nicht nur über Bezug auf mich, sondern auch, wie Menschen denken und wie Menschen ticken. Und das ist immer eine gute Sache, wenn man weiß, wie Menschen denken, wenn man zu Menschen spricht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, bin ich auch nicht so abhängig von Lob. Menschen leben vom Lob. Und Lob, wenn man das sucht und es braucht zur Selbstbestätigung, kann sehr hart sein, weil ganz offen gesagt, niemand von uns bekommt das Lob eigentlich, das ihm einfach gehört im Leben. Ganz Hand aufs Herz. Wie viele Dinge hast du schon getan, hast kein Dankeschön bekommen? Wie viele Dinge hast du schon gut getan und niemand hat dich dafür gelobt? Ich habe mir angewöhnt, auch großes Lob nicht zu stark zu wiegen. Ich bin dankbar, ich freue mich daran, ich nehme es als eine Ermutigung, auch mal einen Drive zum Weiterzumachen und dran zu bleiben. Aber eines Tages das war ganz am Anfang von meinem Dienst, sehr entmutigt nach Hause nach einem Dienst, hatte die erste Bibelstunde gehalten hier im Buch Eck und ich war so verunsichert. Ich dachte, es ist völlig in die Hose gegangen, absolut schlecht und war am Boden zerstört. Und dann war es so lieb, die Frau vom Gemeindeleiter war dabei und hat mir dann ein Feedback gegeben, sagt, oh, war so gut, Matthias, ich glaube, sie hat es viel zu fest gelobt, aber in dem Moment habe ich es gebraucht. Und später ist mir dann einmal bewusst geworden, ja, bleibe ich jetzt abhängig von diesem Lob? Und dann sprach Gott zu mir und sagte, Matthias, warum fragst du nicht mich, wie ich es fand? Und seither tue ich das. Nach Einsätzen, nach Diensten, das Erste, was ich tue, ich sage, Herr, wie war's? Und ich bekomme viel Ermutigung von Gott, aber ich habe auch festgestellt, er hat so eine ganz liebevolle Art zu sagen, Matthias, das hätte nicht sein müssen. Das könntest du das nächste Mal besser sagen. Aber weil es so eingebettet ist in das Lob des Allerhöchsten, wiegen auch die Dinge, wo ich ja auch weiß, dass es stimmt, auch nicht so schwer. Nun, Fazit. Leite mit mehr Selbstsicherheit. Und ich möchte dir Mut machen, ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Dinge, dein Vertrauen in Gott zu setzen, deine Gaben zu entdecken, daran zu glauben, zu wissen, sie sind permanent. Und auf der anderen Seite auch dich nicht ernst zu nehmen, aber auch nicht zu wichtig zu nehmen, sondern auch bescheiden zu bleiben. Wenn du das mitnimmst, du wirst mit größerer Gelassenheit leiten können, mit größerem Selbstvertrauen und auch mit mehr Autorität. Weil Menschen merken, dem muss man nichts vormachen, der ruht in sich, der ist relaxed in seiner Aufgabe. Und solch einem Leiter folgen die Menschen gern, weil die werden nicht unter Druck gesetzt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite merken sie, hier ist jemand, der auch vorangehen will, der Ziele erreichen will mit Gott und mit uns Menschen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.